ARD Sounds.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Heute mit dem vermutlich lustigsten Musikwissenschaftler Deutschlands, Markus Henrik alias Dr. Pop. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Markus, wir haben uns aufs Du geeinigt und für alle, die dich noch nicht kennen, Dr. Pop ist dein Künstlername, ist auch nicht anstößig zu verstehen, sondern du hast tatsächlich promoviert in Popmusik, hast vorher studiert in den 4 großen Popmusik-Metropolen dieser Welt, die da wären.
In Liverpool, in Manchester und in Paderborn und Detmold, da habe ich studiert. Und dann bin ich noch weitergezogen an die Humboldt-Universität und habe dort tatsächlich dann eine Promotionsschrift abgegeben zum Thema Orientalismus in der Popmusik.
Das klingt spannend. Du könntest also heute irgendwo im Hörsaal stehen und Studenten erklären, was einen guten Hit ausmacht, oder?
Das habe ich auch ein paar Jahre gemacht und habe auch letztes Jahr so ein kleines Blog-Seminar an der Uni in Lübeck geben dürfen. Also ja, ich mache das immer noch ganz gern, wenn es die Zeit zulässt.
Du hast dich aber letztlich entschlossen, dein gesammeltes Popmusikwissen entweder im Fernsehen oder im Radio darzubieten, etwa in deiner Kolumne Dr. Pops Tonstudio oder eben auf der Bühne mit deinem Programm Hit Verdächtig. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also ich glaube, das ist einfach die Liebe zur Musik bei mir gewesen und aber auch der Wunsch, gewisse Erkenntnisse weiter zu vermitteln, weil ich einfach so fasziniert bin von den schönen Geschichten, die es in der populären Musik gibt. Und wir sind gerade in Deutschland ganz gut dabei, Geschichten aus der Klassik weiter zu erzählen. Es gibt aber einen gewissen Nachholbedarf, auch akademisch gesehen. Also in Deutschland gibt es gar nicht so viele Orte, wo man etwas im Bereich populäre Musik studieren kann. Es gibt Gott sei Dank die Popakademie in Mannheim. Ja, da werden aber auch ein bisschen mehr so Manager ausgebildet. Das ist vielleicht nicht ganz so akademisch ausgerichtet. In Paderborn, Detmold ist es möglich, bis hin nach Hannover in Berlin. Aber in England zum Beispiel ist es an jeder Uni möglich. Und da sind einfach die Beatles das, was hier Bach und Beethoven sind. Und wir haben einfach einen gewissen Nachholbedarf, auch die populäre Musik in ihrem historischen Kontext zu wertschätzen. Und gerade wir in Deutschland mit Bands wie Kraftwerk und anderen tollen Phänomenen in der populären Musik haben wir da noch einiges aufzuholen.
Jetzt bist du unterwegs mit deinem aktuellen Programm Hitverdächtig, kommst von Berlin gefahren. Wie voll ist dein Auto, wenn du unterwegs bist von Bühne zu Bühne?
Oh, sehr voll. Da sprichst du ein sensibles Thema an, weil ich werde auch immer wieder gefragt, warum hast du eigentlich kein Kombi? Also ich versuche gerade in einem Nicht-Kombi meine Sachen unterzukriegen und ich habe eigentlich immer auch so 80er-Jahre-Instrumente dabei. Also ich bin auch Instrumentensammler. Ich habe, glaube ich, aktuell so 35 Stück. Die passen nicht alle ins Auto rein, aber so auf Tour habe ich dann immer so 2, 3 Keyboards mit und ich versuche dann zu vermitteln, woher gewisse Sounds kommen, also die wir auch aktuell in der aktuellen Musik hören, weil ich auch die Instrumentengeschichte total spannend dahinter finde. Oder auch zum Beispiel ja, so ein Song, Da von Trio, wurde mit einem kleinen Casio-Keyboard gemacht. Und das war das zweite Keyboard, was die Firma Casio überhaupt auf den Markt damals brachte. Und die waren sich nicht sicher, ob die überhaupt gut Keyboards verkaufen können. Und darum haben die zur Sicherheit einen kleinen Taschenrechner in dieses Keyboard reingebaut. Und das ist ein ganz kleines Keyboard. Ja, das ist da nicht so schwer. Das habe ich immer dabei. Aber ich liebe es einfach, diese Instrumente zu kaufen, sie anzufassen und dann auch ja, nachzuschauen, welchen Sound kennt man vielleicht? In welchem Hit war er drin? Das ist eine große Leidenschaft von mir.
Das werden wir später auch hier noch ein bisschen vorführen. Ich fand es so witzig, was du in deinem neuen Buch geschrieben hast, dass deine Nachbarn in Berlin, wenn du losfährst, und du fährst ja eigentlich ständig los, jedes Mal fragen, ziehen sie um.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich so. Wobei, ich war neulich in der RBB-Abendschau und das haben meine Nachbarn, die etwas älter sind, gesehen. Und seitdem sind sie doch ganz gut informiert, was ich so mache. Aber es sind halt viele Kisten. Also ich habe auch Requisiten dabei. Ich habe Schallplatten mit auf Tour. Und dann steht immer relativ viel im Hausflur und dann kommt oft die Frage, ziehen sie aus? Und dann sage ich, nee, ich bin auf Tour. Und dann, wenn ich wieder komme von der Tour, fragen sie, ziehen sie wieder ein? Also das... Aber ich glaube, es hat sich jetzt durch die RBB-Abendschau ein bisschen aufgelöst.
Du bist auf jeden Fall sehr gern gesehener Gast in Rheinland-Pfalz. Zum Beispiel in Mainz, wo du im März auch den Deutschen Kleinkunstpreis verliehen bekommen hast. Also nochmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Nachträglich.
Mich sehr drüber gefreut. Ja.
Und in Bad Ems bist du auch gerne, da hast du auch gute Erinnerungen dran.
Ja, ich hatte eine Veranstaltung so 20 Kilometer von Bad Ems entfernt und dann sagte plötzlich, das war in Nassau, ein Zuschauer zu mir, ja, hier ist ja ein Beatles-Museum. Und ich dachte, wie, hier ist ein Beatles-Museum? Und da gäbe es wohl, wie ich dann erfahren habe, einen privaten Sammler, der über 10.000 Einzelstücke besäße. Und dann konnte ich das alles gar nicht so richtig glauben. Da habe ich gegoogelt und habe gesehen, ja, tatsächlich, da ist doch irgendwie sowas. Und dann meinten die zu mir, ruf einfach mal an. Und dann sagte ich, es ist doch 23 Uhr, da kann ich doch nicht anrufen. Ruf einfach mal an. Dann habe ich da angerufen und da ging jemand ans Telefon, weil das ist, glaube ich, auch mit einer Gaststätte, mit einer kleinen Kneipe in Verbindung. Und dann sagte der, ja, komm vorbei. Und dann durfte ich um 0 Uhr in Bad Ems dieses Beatles-Museum besuchen. Und ich glaube, ich war um 3 oder 4 Uhr nachts draußen. Und das fand ich so toll, dass einfach Leute, genau wie ich, ihre Leidenschaft so zum Beruf gemacht haben. Und habe da auch noch ein paar neue Anekdoten über die Beatles gelernt, die ich selber noch gar nicht so kannte. Also Bad Ems ist als Fortbildungsort auf jeden Fall zu empfehlen.
Anlass für dein neues Buch Macht Musik, wie Musik uns ein Leben lang trägt und glücklich macht, war ein ziemlich skurriles Erlebnis mit Fledermäusen in deinem Schlafzimmer und einem singenden Feuerwehrmann. Kannst du kurz erzählen, was vorgefallen ist?
Da sprichst du, liebe Katja, ein kleines Trauma an. Es ist wirklich so passiert. Ich hatte 14 Fledermäuse bei mir in der Wohnung. Und es war im August und ich hatte das Fenster im Sommer offen gelassen. Und dann kam ich um 1 Uhr nachts nach Hause und plötzlich machte ich die Tür auf und irgendwas flog da herum. Und ich dachte, boah, das sind aber dicke Motten. Und dann war mir aber klar, nee, das waren keine Motten, das waren Fledermäuse. Und dann habe ich mal schnell gegoogelt, was ich denn jetzt machen kann. Und dann stand sowas wie, ja, Fenster auf, dann fliegen sie wieder raus. Aber das Fenster war ja auf, darum kamen sie rein.
Sonst wären sie gar nicht reingekommen.
Exakt. Genau. Und dann habe ich einen Artikel gefunden, dass jemand 2 Fledermäuse in der Wohnung hatte und das war irgendwie Seite 3 im Tagesspiegel. Dann dachte ich, okay, also wenn ich jetzt 14 Fledermäuse habe, dann ist das wirklich was Ernstes. Dann habe ich erstmal beim Tierschutzbund angerufen, da ging keiner ran natürlich nachts. Und dann habe ich mich nicht ganz getraut, aber dann habe ich die lokale Polizeibehörde angerufen und gefragt, was mache ich denn? Und dann sagt die Dame zu mir, ich schicke ihnen sofort die Feuerwehr. Und dann kam die Tierrettung und das waren 2 Herren, so ein bisschen mürrisch, aber für Berlin sehr, sehr freundlich und die haben dann mit dem Kescher die alle weggefangen und der eine Feuerwehrmann fing an zu singen. Also der hat plötzlich die Titelmelodie von Batman gesungen, als er die Fledermäuse weggekeschert hat. So Batman, und das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Und es ist so, ich glaube jetzt nicht, dass der Feuerwehrmann richtig Angst vor den Fledermäusen hatte, aber wir singen öfter mal intuitiv, wenn wir Angst vor etwas haben. Das kennt man vielleicht aus der Kindheit, wenn man so in den Keller gegangen ist und ein bisschen gruseliges war. Und es ist so, dass unser Gehirn tatsächlich gar nicht so richtig Angst empfinden kann, wenn wir singen, weil da nämlich ähnliche Gehirnbereiche gleichzeitig beansprucht werden. Das kann auf jeden Fall die Furcht etwas unterdrücken. Und diese Anekdote ist mir so im Kopf geblieben mit dem Feuerwehrmann und der Batman-Titelmelodie, sodass das vielleicht ein wichtiger Anlass von meinem aktuellen Buch war.
Korrekt. Dass du gesagt hast, ich stelle mal da, was Musik alles machen kann.
Genau.
Die Feuerwehr hat aber 3 Fledermäuse übersehen. Ich frage mich gerade, was du gesungen hast, um die dann rauszukriegen.
Das Schlimme ist auch noch, ich habe mich danach auch ein bisschen informiert, als sie mal alle draußen waren. Das waren wohl Jungtiere, die sich immer im August, September ihre neuen Höhlen suchen. Das heißt, mein Schlafzimmer ist jetzt eine Fledermaushöhle. Und das Problem ist, die geben das an Generationen weiter. Das heißt also, wenn in 200 Jahren dieses Haus da noch steht, dann würden immer noch Fledermäuse das als ihr Zuhause identifizieren. Und ich habe seitdem das Fenster nur auf Kipp. Oder ich passe auf,
kann
wenn ich richtig durchlüfte.
Ja, ja, genau. Okay, also Fledermäuse sind weg, dafür ist ein Buch da, ein sehr schönes Buch, darüber, was Musik bewirken kann bei uns Menschen, was sie auslösen kann. Gibt es eigentlich Menschen, die mit Musik gar nichts anfangen können?
Ja, es gibt einen kleinen Anteil von Menschen, man geht aktuell von 1,5% aus, die auch an dem Problem der Amusie leiden. Das ist ein Begriff von Ernst Knoblauch, der hat diesen Begriff 1888 eingeführt, also dass Leute Melodien oder Rhythmen gar nicht erkennen und sich auch dafür nicht interessieren. Und 1888 war übrigens das gleiche Jahr, in dem sich Van Gogh das Ohr abgehauen hat, also sich auch irgendwie gegen ein akustisches Vergnügen einerseits entschieden hat in gewisser Weise, also auf jeden Fall gegen Stereo hören.
Ich weiß jetzt nicht, ob da ein Zusammenhang besteht.
Ich seh den Zusammenhang da auf jeden Fall. Seitdem gibt es diesen Begriff. Aber das ist wirklich relativ selten. Also wir Menschen haben alle, auch wenn wir jetzt kein Instrument spielen, einen gewissen Zugang zu Musik. Wir sind in der Lage, innerhalb von 0,75 Sekunden eigentlich zu beurteilen, ob uns ein Sound gefällt oder nicht. Und das hat tatsächlich evolutionäre Gründe. Also bevor wir noch auf uns allein gestellt waren, also als wir noch von Raubtieren bedroht wurden, musste unser Gehör ganz schnelle Entscheidungen treffen. Also wir mussten entscheiden, ist das jetzt hier ein Rascheln hinten im Gebüsch einfach nur vom Wind oder ist das vielleicht ein Raubtier, das uns gleich eine Tatze über die Rübe haut? Und darum können wir alle relativ schnell sagen, okay, gefällt uns ein Sound oder nicht? Und wenn jetzt bei irgendeiner Hochzeit der DJ was Blödes auflegt, von Modern Talking oder so, dann können wir hingehen und sagen, mach das aus, dann lieber eine Tatze über die Rübe. Also wir können ganz schnell entscheiden, ob wir was mögen oder nicht. Und das ist in uns allen angelegt.
Killing Me Softly war das. Und das habe ich jetzt nicht einfach so ausgewählt, sondern das war quasi eine deiner ersten Berührungen mit gesungener Musik. Das Lied, das dir deine Mutter als Wiegenlied vorgesungen hat. Etwas ungewöhnlich, oder?
Ja, meine Mutter hat mir Killing Me Softly als Wiegenlied vorgesungen. Vielleicht habe ich viel geschrien als Kind, ich weiß es nicht. Aber sie hat es auch in der polnischen Version gemacht. Also ich wurde in Deutschland geboren, meine Eltern sind aber Spätaussiedler und deshalb bin ich mit der polnischen Variante des Liedes groß geworden. Und dann habe ich in den 90ern die Version der Fugees gehört und dachte, wie dreist haben die denn beim polnischen Lied gut geklaut? Aber als Musikwissenschaftler bin ich dann etwas näher eingetaucht in die Geschichte und viele kennen ja die sehr berühmte Version aus den 70ern von Roberta Flack. Aber es gibt noch eine andere Ursprungsversion, die wurde eingesungen von Laurie Lieberman. Und die Anekdote dazu ist, dass angeblich Roberta Flack den Song gehört hat, als sie im Flugzeug saß, weil Killing Me Softly als Beruhigungsmusik von einer Flugzeug-Airline eingesetzt wurde. Ja? Also Killing Me Softly zum Beruhigen beim Fliegen. Ich weiß jetzt nicht, ob Leute, die Flugangst haben, das so gut finden.
Also finde ich ähnlich ambitioniert, wie das als Wiegenlied zu verwenden.
Absolut, also beides ist interessant. Aber Roberta Flack meinte dann, oh, das muss ich irgendwie covern. Und dann wurde das eine ganz, ganz erfolgreiche Version. Und auch hier, da ist wieder so eine Magie in diesem Song drin. Und das finde ich so faszinierend. Das haben wir mit Melodien von den Beatles, von Mozart oder von so einer Komposition. Da ist irgendwas drin, was alle Generationen irgendwie abholt. Und das finde ich so faszinierend an toller Musik.
Welchen anderen Popsong würdest du denn einem Baby als Wiegenlied vorspielen?
Das ist aber eine sehr schöne Frage. Ich finde Fields of Gold von Sting wunderschön. Es macht auch Spaß, den Song auf der Gitarre nachzuspielen. Und will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe aus persönlicher Erfahrung schon gemerkt, dass dieser Song funktioniert, wenn man jemanden zu Bette bringen will.
Also ruhig stellen will, ja. Genau. Dieses Thema musikalische Bildung von Kindern von der Wiege an ist dir ein großes Anliegen, auch in deinem aktuellen Buch. Jetzt ist ja in Deutschland aktuell Musik ein Fach, das sehr häufig ausfällt. Etwas, was du sagst, das ist eine echte Katastrophe. Was weiß man denn durch Studien? Wie wirkt sich musikalische Förderung auf Kinder aus?
Ja, erstmal, genau wie du es richtig ansprichst, ist das eigentlich ein Skandal in Deutschland, dass Musikunterricht das Fach ist, was am meisten ausfällt. Der Musikrat schlägt da schon seit längerem Alarm, auch andere Organisationen, weil man weiß, also Musik an sich ist nicht nur toll, es hilft auch bei anderen Fächern. Also es hilft zum Beispiel, wenn man in Mathe und Physik besser werden will, das ist alles nachgewiesen, da gab es schon Frühstudien dazu. Es ist so, dass an Schulen, an denen Musikunterricht unterrichtet wird, weniger Mobbing vorherrscht. Also die sozialen Vorteile sind ganz, ganz klar, aber auch die kognitiven. Also Kinder lernen schneller, sie entwickeln sich besser in der Sprache, sie werden kreativer und sie werden vor allen Dingen sozialer. Also wenn man zusammen Musik macht und wenn es nur ein bisschen mit Rassel ist oder sonst irgendwelchen Sachen, was man so im Kindergarten oder in der Schule schon machen kann, dann lernt man so ein bisschen auf andere zu hören. Man lernt mit den anderen eine Gemeinschaft zu bilden. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig und wundervoll. Und wir fördern damit etwas, was in uns allen angelegt ist. Es gibt Untersuchungen dazu, dass schon ein oder zwei Tage alte Babys darauf reagieren, wenn sich ein Rhythmus ändert. Also wenn zum Beispiel ein Rhythmus unterbrochen wird. Und es ist so, dass wir alle, wenn wir im Mutterbauch, wir waren ja alle mal im Mutterbauch, ab dem 5. Lebensjahr als Fötus schon Klänge wahrnehmen können. Und das Erste, was wir wahrnehmen, ist der Herzschlag unserer Mutter. Also wir werden sehr früh rhythmisch geprägt. Und der Herzschlag ist in der Regel so zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute. Und so schnell sind auch Musikballaden. Und darum geht man davon aus, dass Musikballaden uns auch beruhigen können. Es sei denn, unsere Mutter war sehr häufig joggen. Ja, da muss man was zur Beruhigung nehmen, was etwas langsamer ist. Weil uns aber dieses Tempo in so ein Urzustand zurückführt, fühlen wir uns dann einfach sehr, sehr wohl. Also Musik hat diese kognitiven Vorteile, aber auch diese emotionalen. Und das ist ein Skandal, dass wir nicht darauf achten, dass unsere Kinder, unser Nachwuchs viel mehr sich damit auseinandersetzen kann. Wir brauchen das einfach. Wir beklagen ja auch so viele in unserer Gesellschaft. Und das ist verhältnismäßig eine geringe Investition, in Bildung zu investieren. Und wir müssen auch darauf achten, dass Kinder, die aus sozial schwachen Familien kommen, Zugang zu Instrumenten haben. Also ich selber hatte kein Klavier zu Hause, aber es gab zum Glück ein evangelisches Gemeindezentrum mit Jugendzentrum und da durfte ich immer Klavier spielen. Und ohne das hätte ich wahrscheinlich nie den Weg zur Musik gefunden.
Das wäre extrem schade gewesen. Und was du eben erzählt hast, dass sich ja ein Instrument spielen, Musik machen, auch extrem auf die kognitiven Fähigkeiten von Kindern auswirkt. Das gilt auch noch im Alter, ne? Das gilt auch noch für alte
Menschen. Das gilt in jeder Generation. Also es gibt so ein bisschen den Irrglauben, dass man im höheren Alter kein Instrument mehr lernen könnte. Das stimmt nicht. Da versuche ich auch mit dem Buch Macht Musik etwas gegenzuwirken. Weil Kinder können in gewissen Bereichen schneller lernen, aber als erwachsene Person hat man ja auch eine gewisse Lernerfahrung oder man hat vielleicht auch schon musikalische Präferenzen, dass man sagt, wenn ich jetzt ein Instrument lerne, möchte ich halt erstmal diese Songs, die ich sehr liebe, nachspielen. Also es gibt dann auch andere Vorteile. Und es gab eine Studie in England, da hat man älteren Leuten so um die 75 Jahre Klavierunterricht spendiert, ein halbes Jahr lang. Und die hatten alle unglaublich viel Spaß daran. Also es war erstmal ein Zugewinn an Lebensqualität, haben die alle gesagt. Und man hat mit denen aber auch gewisse Reaktionstests gemacht und Koordinationstests. Und da kam raus, die konnten danach alle besser rückwärts einparken. Also Klavier hilft auch bei der Straßenverkehrssicherheit.
Also das heißt, du bist der perfekte Autofahrer, ja?
Ich gebe mir Mühe. Also ich, toi, 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 noch bin ich unfallfrei, aber mal sehen.
Du selbst bist 1982 geboren. Also vermutlich hat dich ja vor allem die Musik der 90er geprägt, oder nicht?
Ja. Da waren auch ein paar traumatische Sachen dabei, wenn ich so an den Eurodance denke, so an Songs wie Help Me, Dr. Dick und so. Das war schon ein bisschen hart. Aber es war ein tolles Jahrzehnt. Also ich beklag mich da nicht, weil es gab eine unglaublich große Genrevielfalt. Es gab allein das Jahr 1991, was da für Alben damals rauskam, von Red Hot Chili Peppers, von Metallica, von R.E.M. Also wir hatten eine große Vielfalt an Genres, die parallel irgendwie funktioniert hatten. Wir hatten den Hip-Hop, Heavy Metal, Eurodance und gleichzeitig auch eine Vielfalt, was Abspielmöglichkeiten anbetrifft. Also ich bin noch teilweise mit Kassette groß geworden.
Auch.
Ja,
Mixtapes, genau.
Es war eine schöne Zeit. Übrigens, Taylor Swift hat jetzt vor einem halben Jahr ihr neues Album auch auf Kassette herausgebracht. Und ich habe mir das auf Kassette einfach aus wissenschaftlichen Gründen mal gekauft, weil ich auch diesen Augenblick vermisse, wo man früher mit dem Bleistift reingehen musste, ja, ne, um den Bandsalat zu reparieren. Ja. Und wenn ich es geschafft habe.
Das war ein traumatisches Erlebnis.
Man war auch stolz, wenn man es geschafft hat. Man hat was geleistet.
Das stimmt, aber es hat nicht immer geklappt.
Und dann, dann hatte ich auch Schallplatten damals und natürlich CDs. Aber ich hatte auch eine kurze Zeit lang Minidisc. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert. Mhm. Hat sich, sag ich mal, bei mir im Kinderzimmer und weltweit nicht so richtig durchgesetzt. Und dann gab es irgendwann die ersten MP3s Ende der 90er Jahre. Also es war auch medial gesehen eine sehr, sehr interessante Zeit. Also ich will das nicht missen.
Nee, wo sich eben auch viel getan hat. Die musikalische Prägung findet bei Leuten in welchem Alter statt?
Also die Musikpsychologie, da gibt es Leute wie Heiner Gembres von der Universität Paderborn, die sagen, und das wird oft bestätigt, dass im Alter zwischen 13 und 28 Jahren eigentlich sehr, sehr wichtige Musikpräferenzen entstehen, weil das ist eine Zeit, wo wir vielleicht uns zum ersten Mal verlieben, wo wir unsere Ausbildung machen, wo wir wichtige Freunde fürs Leben kennenlernen und da bauen wir auch Assoziationen zu gewissen Songs auf. Und das ist wirklich was sehr, sehr Schönes. Also natürlich können wir danach auch noch neue Dinge entdecken, aber diese Musik kann uns dann keiner mehr nehmen. Und wenn es uns mal nicht so richtig gut geht, dann können wir diese Musik auch nutzen, um uns ein bisschen daran zu erinnern, wer wir selber sind. Also wenn man zum Beispiel irgendwie blödes Weihnachten hatte mit der Familie und alle haben genervt, dann kann man sich ruhig mal zurückziehen und so Songs hören, die ganz nah bei der eigenen Identität sind, die helfen uns einfach. Und laut der Musikpsychologie ist das ein Zeitraum von 13 bis 28 Jahren, wo wir ganz, ganz wichtige Musikpräferenzen kennenlernen.
Kann es denn sein, dass jemand, der, was weiß ich, vorwiegend Pop und Rock hört, sich in späteren Jahren plötzlich ja noch mit Klassikern freundet?
Das ist alles möglich. Also ich selber stelle fest, dass je älter ich werde, desto mehr mag ich auch Musik von früher. Und ich bin gerade bei Mozart angekommen, muss ich sagen, ne? Aber es ist so wie in der Kulinarik. Also natürlich kann man jeden Tag Kartoffeln, Fischstäbchen essen, ja, ist lecker, aber man kann sich da auch fortbilden in gewisser Weise. Und wenn man auf Reisen ist, das mache ich ganz gern, kaufe ich immer irgendwo ein Album mit einem Cover, wo ich überhaupt nicht weiß, was das jetzt ist, also wo ich die Sprache nicht verstehe und gar nichts. Und dann kann das Gehirn auch stimulieren. Und so macht man es ja vielleicht auch, wenn man sich kulinarisch weiterbilden will. Man probiert mal etwas, was man vorher nicht gegessen hat. Und in der Musik hat das eigentlich nur Vorteile, dass man ab und zu sich auch mal für andere Sachen interessiert, weil es belebt den Geist, und wenn es einem gefällt, kann das richtig für Endorphinausstöße sorgen. Ich muss aber sagen, also je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir, Songs zu finden, die mich begeistern. Ich suche ganz viel danach und ich komme dann doch immer wieder auf Sachen zurück von Billy Joel, von Michael Jackson, also mit Sachen, die ich groß geworden bin. Aber ich habe auch mir so ein paar Tracks von Depeche Mode erschlossen, die in den 90ern für mich nicht so präsent waren, wie vielleicht für Leute aus den 80ern, und habe einfach eine Faszination davon bekommen. Vielleicht kann ich mal ein Beispiel hier anspielen. Ich habe ja mein Samplepad mit dabei. Also Depeche Mode sind damals in Industriehallen gegangen und haben sich von Sounds inspirieren lassen, und dann hatten die Aufnahmegeräte mit und haben sich gedacht, das klingt ja interessant hier. Und dann haben die diese Sachen, ich stelle das mal ein bisschen nach mit meinem Samplepad, geloopt und dann die coolen 80er-Jahre-Instrumente drüber gespielt. Und über diesen Weg, jetzt kommt der Synthi hier, Achtung, über diesen Weg habe ich auch ein Interesse gefunden, mich noch mehr so in die Synthesizer-Geschichte der 70er, 80er Jahre einzugraben. Und die haben übrigens ganz viel mit dem Jupiter 8 gemacht. Und dieses Gerät wurde nur 3.500 Mal hergestellt. Und darum hat das jetzt einen Sammlerwert von 40.000 Euro.
Wow.
Ich hätte das gern. Also an dieser Stelle ein kleiner Spendenaufruf. Falls
jemand ein Jupiter 8
noch rumstehen hat, einfach schenken. Oder ich nehme auch 40.000. Also das hätte ich irgendwann gern, weil das würde auch noch ins Auto passen.
So wie dein Samplepad, das du eben auch immer dabei hast, auch wenn du auf der Bühne bist, für alle, die uns jetzt nicht sehen, sondern nur hören. Das ist ja quasi so eine Art quadratisches Tablet, wo du einfach alle möglichen Songs davon abspielen kannst, wenn du auf der Bühne stehst.
Ja, also ich habe da mittlerweile ungefähr 1600 Samples drauf, und ich muss mir das mit so Mustern merken, und ich baue mir da auch manchmal so Gegensatzpaare. Also bei mir liegt zum Beispiel Andrea Berg neben Napalm Death, ja, das unterscheidet sich ganz gut, und ich versuche mir das so ein bisschen zu merken, wie man sich früher Telefonnummern, Festnetznummern gemerkt hat. Kennst du, Katja, noch deine allererste Festnetznummer von früher?
Ja, weil meine Eltern die immer noch haben.
Ach echt? Ja, aber man baut ja auch eine emotionale Bindung dazu auf, zu so einer Sache, und darum merkt man sich die Sachen. Ich glaube, ich kann mir die Sachen auf dem Pad ganz gut merken, weil da sind schöne Sachen drauf, auf die ich mich sehr freue. Da sind manchmal aber auch Härtefälle drauf, wie von den Kasselroter Spatzen oder so, wo ich denke, aber auf jeden Fall, es ist immer eine emotionale Bindung, die ich habe, und darum kriege ich das, glaube ich, relativ gut auch in den Live-Shows zusammen.
Aber du hast da nicht die Namen der Musiker draufstehen.
Nee, das geht gar nicht, weil ich skippe das ja durch. Also es sind immer 64 Felder, und da sind dann ein paar Sachen vorbereitet, und dann kann ich skippen, und dann ergeben sich wieder neue 64 Felder.
Das ist richtiges Gehirnjogging, was du da machst.
Ja, so ein bisschen, aber es macht einfach Spaß auch.
Genau. Dann kannst uns gerne noch ein paar Kostproben geben. Also ein Thema, das dich ja immer beschäftigt, auch wenn du auf der Bühne stehst, ist letztlich, wo hat wer geklaut und wo hat wer welche Anlehnungen gemacht, sage ich jetzt mal vorsichtig. Hast du da ein paar Beispiele?
Ja, also es gibt da auch drei Begriffe, die können wir ja mal so ein bisschen sortieren. Es gibt den Begriff des Samplens, des Coverns und mittlerweile auch der Interpolation. Das ist ein neuer Begriff. Und ich finde den Begriff aber ganz gut, weil der wird nicht nur im, sag ich mal, musikwissenschaftlichen Kontext oder im Feuilleton genutzt oder vielleicht jetzt auch hier im Radio, sondern auch in der Musikpraxis. Und das bedeutet, dass man, es kommt aus dem Lateinischen, glaube ich, interpolare heißt etwas auffrischen oder sich annähern, dass man eine Melodie nimmt, die man schon mal gehört hat oder einen gewissen Sound, und damit was Neues macht. Und das ist gerade so extrem verbreitet in der Musik. Und an ein paar Stellen finde ich das ganz okay und charmant, wenn man zum Beispiel auch die Rechte von damals klärt. Es gibt, ich suche das mal eben raus auf meinem Pad, ein Song von Bruno Mars und Rosé, der heißt Apete. Und da ist zum Beispiel eine sogenannte Interpolation drin. Und zwar eine, die auf das Jahr 1982 zurückgeht. Oh, von Tony Basil. Also das ist jetzt kein Sample, wo man was von der Aufnahme genommen hat. Das ist auch kein klassisches Cover. Man nähert sich dem an. Und da finde ich das auch fair gelöst, weil die Autoren aus den 80ern aufgenommen wurden in die Songcredits. Das heißt, jedes Mal, wenn Arbeite läuft im Radio, verdienen die daran mit. Aber es gibt so ein paar Fälle, und da habe ich mir auch schon ein paar Shitstorms eingehandelt, habe auch schon welche ausgelöst, wo ich so ein bisschen kritischer bin. Also 2024 hatten wir den Sommerhit Bauch, Beine, Po von Shirin David. Du willst dein Body? Das reicht. Und hier ist zum Beispiel eine Orgel drin, ein Orgelsound, der kommt vom Korg M1. Das ist ein wichtiges Keyboard aus den 80er, 90er Jahren. Das ist der Orgelsound Nummer 2, falls es jemand genau wissen will. Und exakt diesen Sound haben wir 1993 schon gehört. In Show Me Love. Oder allein der Rhythmus hier von Bauch, Beine, Po. Pump up the jam, pump it up. Geht in diese Richtung. Oder hier diese erste Sekunde. Ja. Also nur dieser Orchesterschlag hier oder dieser. Ja. Der kommt von einem Sampler aus dem Jahr 1979, dem Fairlight 7i. Der hat damals 1,4 Millionen US-Dollar gekostet. Und da hat man etwas gesampelt aus dem Jahr 1971 von der Band Funk Inc. Da ist es. Mhm. Dieser Sound, der war in ganz vielen Songs drin. In 500 Hip-Hop-Songs, Hip-Hop-Songs ist der nachzuweisen. Der war auch drin bei Yes, Owner of a Lonely Heart. Und da sind mir dann die Interpolationen zu viel. Also das ist dann vielleicht um mein persönliches Empfinden, aber ich finde, da fehlt mir dann doch die Eigenständigkeit. Und da versuche ich auch im Live-Programm zu differenzieren, aber auch mal zu kritisieren.
Hm. Es gibt ja auch Anlehnungen in Pop-Songs von ganz früher aus der Klassik.
Ja, überall. Also das haben wir ganz, ganz viel. Wir singen auch manchmal im Fußballstadion eine Melodie, die wir eigentlich aus der Klassik kennen. Hier, das hier. Dum, 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 dum. Mit sehr guten Text. Dum, 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 ne? Das ist auch die offizielle Torhymne, glaube ich, der UEFA. Neben Song 2 von Blur. Und das kommt eigentlich aus der 5. Sinfonie von Bruckner.
Du, 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 du. Ist interessant, wer auf die Idee gekommen ist, das zu übernehmen dafür, ne?
Also Jack White von The White Stripes, der Seven Nation Army geschrieben hat, wurde mal gefragt, ob er das denn kennen würde von Bruckner, und hat er gesagt, ja, ich kenne das schon, wäre aber nicht meine Vorlage gewesen, hat er gesagt. Also vielleicht, es gibt ja auch das Phänomen der Kryptomnesie, das bedeutet so viel wie verborgene Erinnerung, dass wir etwas aufschnappen und dann irgendwas das für die eigene Idee halten. Das ist auch relativ normal. Und so wird auch viel argumentiert aktuell. Ja, alle Melodien sind schon mal da gewesen. Aber da halte ich ganz gern dagegen. Naja, es gibt ja auch nur 26 Buchstaben. Trotzdem werden neue Bücher geschrieben. Also es gibt immer wieder kreative Menschen, die sich was Eigenes ausdenken. Aber es ist so, Musik entsteht aus Musik. Und das ist eine subtile Beeinflussung. Wenn ein Komponist und eine Komponistin 70 Jahre tot ist, sind die Rechte in der Regel auch frei. Deshalb ist es kein Problem. Aber ich liebe wirklich so sehr, wenn sich Klassik und Pop mischen. Und manchmal ist es auch sehr, sehr gelungen. Hier ein Beispiel von 1941. Schostakowitsch. Und da kennen viele die tolle Version hier quasi von Peter Fox. Alles neu.
Super.
Und das finde ich auch richtig gut, weil da sowas Eigenes entsteht. Ja, also das ist für mich kein Abklatsch oder kein irgendwie Aufgreifen von alten Ideen. Also da muss man auch ein bisschen differenzieren.
Lass uns nochmal über was anderes sprechen. Denn Songs bestehen ja auch nicht nur aus der Melodie, sondern auch eben aus Text. Im besten Fall ergänzt sich das natürlich ideal. Es gibt allerdings auch andere Fälle. Was sind da deine persönlichen Highlights?
Ja, Highlights, wie meinst du das jetzt? Also im negativen Sinne und an Grausamkeiten. Ja, dann bringe ich mal hier mein Lieblingsbeispiel, und ich also schwöre bei allem, was mir lieb ist, dass das kein KI-Produkt ist. Das ist ein echtes Lied aus den 90er Jahren von den Kastelruther Spatzen. Auf einmal war die Amsel still. Achtung.
Ist nicht dein Ernst, oder?
Und ich habe Tschernobyl noch nie so fröhlich gehört als Wort. Nee,
das ist, also auf den Reim muss man erst kommen.
Ne? Also ich muss auch sagen, ich finde ja gut, dass im Schlager oder der volkstümlichen Musik auch mal ernste Themen aufgegriffen werden. Das finde ich wirklich gut, ja. Aber ich finde, dass hier die Musik-Textschere zu weit auseinander geht.
Das ist schön ausgedrückt, ja. Finde ich, genau. Gangster-Rap ist auch eine Fundgrube für dich.
Ja, ach, das macht schon Spaß. Man muss aber auch die Rapper direkt mal verteidigen. Also früher, wir sprachen ja über die 90er Jahre, hat man alle 2-3 Jahre, wenn überhaupt, mal ein Album rausgebracht. Und die armen Rapper müssen heute so viel raushauen, damit der Algorithmus quasi immer funktioniert. Also die müssen so viel produzieren und da entstehen manchmal auch so ein paar kuriose Textzeilen, also hier zum Beispiel.
Ich weiß heute, unsere Tage sind zu kostbar. Die Zeit läuft wie die Nase meiner Tochter.
Die Zeit läuft wie die Nase meiner Tochter. Also ich glaube, das war ein Rapper im Homeoffice.
Ja, ich glaube auch.
Ja, der brauchte noch irgendwie schnell einen Text und dann war es fertig.
In Elternzeit war, genau.
Der war in Elternzeit, ja.
Offensichtlich, genau. Hast du noch so ein paar witzige Beispiele? Ja,
auch aus dem Kopf. Also es gibt einen Song, der rappt wirklich einer. Ich bin Dichter. Wie Van Gogh. Und vielleicht hat er Informationen, die wir nicht haben. Oder auch ganz schön, das finde ich wirklich aber auch ganz witzig. Das suche ich mal kurz raus. Da muss ich hier ganz viel skippen bei meinem Pad. Ich glaube, das habe ich auch in meinem Buch Macht Musik zitiert. Hier kommt es.
Mach dir keinen Schädel, mein Dicker, auch wenn du ein Fisch bist, Helene ist Fischer.
Auch wenn du ein Fisch bist, Helene ist Fischer. Das ist doch mal originell.
Also ich finde, das finde ich schon wieder klasse. Auf die Idee muss man erstmal kommen.
Genie und Wahnsinn liegen halt manchmal nah beieinander.
Also allzu emanzipiert sollte man vielleicht auch nicht sein, wenn man den einen oder anderen alten Schlager hört vom Text. Oder?
Ja, also ich bin da sehr überrascht und manchmal sind die Songs auch gar nicht so alt. Also ich habe da neulich was entdeckt von Sigrid und Marina und es ist so, manchmal kriege ich eine Inspiration, Leute schreiben mir auch, hör da mal rein, aber ich habe sehr viele lange Autofahrten. Ich fahre echt so 50.000, 60.000 Kilometer im Jahr wegen der vielen Tourauftritte ganz in Deutschland und dann höre ich manchmal so aus Spaß die Alben von den Amigos durch oder vielleicht auch mal was von Sigrid und Marina und da ist mir wirklich was aufgefallen. Also das klingt nach 70er Jahre, aber es ist relativ aktuell. Oh, das war Daft Punk. Das wäre vielleicht besser gewesen. So, das hier, Achtung.
Da hab ich Nein gesagt.
Da hat sie Nein gesagt.
Dann hat er's noch mal versucht und wieder blieb ich hart. Doch mein Lächeln machte ihm das eine ganz schnell klar.
Und zwar folgendes. Okay.
Okay.
Und das ist für die Männer oft nicht einfach zu durchschauen.
Also, schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Man könnte sagen, so werden 50 Jahre Emanzipation in die Tonne gekloppt.
Sting war das mit Roxanne, ein wunderschönes Lied mit einem sehr ungewöhnlichen Element.
Also erstmal vielen Dank an die Musikredaktion, dass wir nach den schlimmen Sachen in der volkstümlichen Musik so schöne Musik gehört haben. Und das ist auch so ein tolles Beispiel. Ich bin sehr KI-kritisch, weil ich finde, KI löscht so ein bisschen das Menschliche aus, dass kleine Fehlerchen zur Musik gehören. Und das haben wir hier bei Sting perfekt drin, weil hier gibt es ja diesen, Achtung, jetzt kommt's. Diesen etwas merkwürdigen Piano-Sound.
Ja.
Und da ist Sting 1978 im Tonstudio tatsächlich mit seinem Hintern ans Klavier gekommen und hat einen kakophonischen Klang gespielt und dann hat er einfach drüber gelacht. Und dann haben die das drin gelassen, weil das ein kleiner Fehler war. Und dadurch ist ja eine gewisse Magie in dieses Intro reingekommen, dass man auch hinhört. Und manchmal haben auch wirklich technische Fehler zu einem tollen Ergebnis geführt. 1979... Christopher Cross. Und man hat damals zwei Tonbandmaschinen genutzt, die hatten jeweils 24 Spuren. Und dann gab es bei der Abmischung ein kleines Problem. Die eine Tonbandmaschine mit den klassischen Instrumenten ging zu früh los und die andere kommt jetzt später nach, sodass die anderen Instrumente so reinrollen. Und das war ein Fehler. Und dann meinten die aber alle im Studio, ja, das klingt doch super, das nehmen wir jetzt so. Das war gar nicht so geplant. Und dann haben die das drin gelassen und 2 Jahre später haben die einen Grammy gewonnen fürs beste Arrangement des Jahres, obwohl das einfach nur ein technischer Fehler war.
Ja, grandios, oder? Ja, ich muss es A, nur richtig verkaufen und B, finde ich, klingt es tatsächlich toll. Ne?
Ja. Darf ich noch ein Beispiel bringen? Weil ja, ich habe Bohemian Rhapsody mitgebracht. Also ich liebe Bohemian Rhapsody. Ja, und da ist ein
unsere SWR1-Hörer auch.
Ja, ich, ist ja immer auf Platz 1 bei euch.
Immer auf Platz 1.
Zu Recht. Und ich habe als Musikwissenschaftler 160 Einzelspuren zusammengetragen. Hier zum Beispiel die Spur, wo Freddy einzählt. Weil die haben ohne Clicktrack gearbeitet. Also die mussten selber einzählen damals noch. Und hier ist das Klavier. Das ist wirklich kein Scherz. Die Original-Klavierspur. Das Klavier war verstimmt. Aber es musste genauso sein, weil sich durch diese leicht verstimmten Frequenzen irgendwie so eine Magie entfaltet, die diesen Song so besonders macht. Also auch hier haben wir wieder das Beispiel, kleine Fehlerchen können was perfekt machen und sowas würde KI nie produzieren.
Oder KI fängt dann an, extra Fehler einzubauen, damit es nicht zu perfekt
wird. Ja, irgendwann schon. Ach Mensch, du hast recht. Schrecklich.
Ich bin ja auch ein riesen True-Crime-Fan und auch da gibt es richtig tolle Stories in deinem Buch. Aber erstmal, was dich privat betrifft. Ich habe gelesen in einem Artikel über dich, dass du während deiner Doktorarbeit in Berlin selbst quasi unter Polizeischutz standest.
Jawohl, ich stand unter Polizeischutz. Ich dachte natürlich wegen der Sprengkraft meiner Thesen oder ähnliches. Und am Anfang meiner Promotion ging es auch tatsächlich so ein bisschen, klingt jetzt hart, aber um das Thema Terrorismus, weil also der Ursprung meiner Doktorarbeit lag darin, dass man nach dem 11. September feststellen konnte, dass ganz, ganz wenig vermeintlich exotische Musik in den westlichen Charts war. Also man hatte irgendwie nach dem 11. September ja auch Vorbehalte und Sorge, oh, der bedrohliche Orient und ähnliches. Und das haben wir immer wieder in der Geschichte, dass wir in gewissen Phasen eine Bedrohung von einem Gegenüber wahrnehmen. Und aber nach so einem Jahr ungefähr hatten wir plötzlich ganz viel, ja, orientalistisch gefärbte Songs in den Charts. Also Baby Boy von Beyoncé, Buttons von den Pussycat Dolls. Also war auf einer subtilen Ebene ganz viel vermeintlich Orientalisches drin. Man würde wissenschaftlich sagen, eher orientalistisch, weil es eine gewisse Projektion ist. Und dann gibt es halt die Thesen dazu, dass wir über die Kultur auch gewisse Ängste verarbeiten. Also wenn wir sie inkorporieren, wenn wir sie bewusst uns anhören, dann haben wir auch weniger Angst davor. Und diese These gab es auch schon bei Alaturka von Mozart, als die Türken vor Wien standen, gab es ja auch gewisse Ängste und diesen Orient-Occident-Konflikt. Und das findet sich auch schon in der Musik von Mozart, eine Verarbeitung davon. Und damit habe ich mich auseinandergesetzt und da gab es wirklich so Schlagworte wie in meinem ersten Abstract von der Promotion wie Terrorismus und Popmusik. Das hat sich dann ein bisschen verändert und ich habe mehr dazu geforscht, wie die Beatles zum Beispiel indische Musik aufgenommen haben in den 60er Jahren, beeinflusst von Ravi Shankar. Aber dann lief immer so ein Polizist vor meiner Tür rum, dachte ich, cool, wahrscheinlich wegen mir. Aber dann hat sich rausgestellt, Tür an Tür war damals die Privatwohnung von Angela Merkel am Kupfergraben 5.
Okay.
Kupfergraben 6 war unser Institut. Und aber ich war dann auch immer so ein bisschen beruhigt, weil da war wirklich nur so ein etwas fülliger Beamter, der immer mit so einem Opel Corsa-Polizeiauto kam, wo ich mich auch frage, wie wollen die da jemanden verhaften? Wollen die irgendwie den Sitz nach vorne klappen oder so? Also man hatte da nicht so viel Sorge. Ich weiß nicht, ob es heute anders ist mittlerweile. Aber es stellte sich raus, die Privatwohnung von Angela Merkel war Wand an Wand zu meinem Büro und sie hat also ganz oft durch die Wand den Song Beautiful Liar von Beyoncé gehört. Vielleicht hat sie auch mal dazu getanzt, wer weiß.
Dann lass uns mal zu echten True Crime kommen. Die härteste Geschichte aus deinem Buch stammt aus dem 16. Jahrhundert und betrifft Carlo Gesualdo, einen der berühmtesten Komponisten der damaligen Zeit.
Ja.
Was hat er angestellt?
Der war ein Mörder. Also der wurde betrogen, so hat er es jedenfalls empfunden und dann hat er seine Gemahlin umgebracht. Und dann war er noch sehr, sehr wehleidig danach. Er hat Aushänge in der Stadt gemacht, was sie ihm alles mit ihrem Liebhaber angetan hätte. Und dann hat er sich irgendwann zurückgezogen auf so eine kleine Burg und hat dort komponiert. Und dann hat er Stücke geschaffen, die man sich heute noch mit Faszination anhören kann, weil die klingen fast so ein bisschen angejazzt. Also das ist, wenn man so will, ja, noch vor dem Barock, also weit vor dem, was wir als Klassik vielleicht bezeichnen würden. Und es klingt so wahnsinnig innovativ und immer noch interessant. Und da ist ja schon wieder so die Frage, also keiner wird, glaube ich, auf die Idee kommen, den zu canceln. Der wird auch im Klassikradio noch gespielt. Aber aus diesem Wahnsinn, den er hatte, ist auch Kreativität wohl entsprungen. Vielleicht wäre es auch ohne das gegangen. Aber das haben wir immer wieder in der Musikgeschichte. Und darum habe ich da auch wirklich ein großes Kapitel True Crime in Machtmusik niedergeschrieben, weil bei Phil Spector ist es ja ähnlich. Der hat in den 60er Jahren diesen berühmten Wall of Sound erfunden. Er hat dann auch die Beatles produziert, hat viele Welthits nach vorne gebracht, für die Beach Boys ganz viel gemacht. Und er hat ja auch einen Menschen auf dem Gewissen. Und
nur er ist dafür im Knast gelandet,
Gott sei
im
Dank.
Gegensatz zu dem Komponisten
Exakt.
Aus dem 16. Ja. Jahrhundert.
Also da gab es wenigstens ein bisschen Gerechtigkeit, aber ja, da haben wir viele Geschichten in der Musik, wo man sich dann auch manchmal fragt, will ich jetzt den Künstler noch hören oder das? Also da gebe ich auch ein paar Empfehlungen ab, wie man mit sowas umgeht.
Wie gehst du denn mit sowas an? Michael Jackson wäre ja auch ein prominentes Beispiel zum Beispiel mit den Missbrauchsvorwürfen.
Exakt. Und bei R. Kelly war es ja auch ähnlich. Und es ist so, es gibt einen berühmten Stand-Upper, Chris Rock, der hat das auch mal besprochen. Und ich habe mir das Stand-Up-Programm von ihm angesehen. Und der meinte, ja, ihm ist aufgefallen, R. Kelly und Michael Jackson, es geht ja in eine ähnliche Richtung, was beiden vorgeworfen wurde. R. Kelly ist eigentlich komplett gecancelt. Michael Jackson hört man noch, weil die Musik besser ist. Ja, also ich meinte so ganz trocken, also da haben wir manchmal so gewisse Tendenzen, für wen wir uns entscheiden und wen nicht, je nachdem, wie man die Musik so findet. Und ich finde, es ist immer wirklich eine persönliche Abwägung. Ja, aber klar, ihr hier beim SWR müsst dann auch Entscheidungen treffen. Und ich bin sicher, es gibt da nie die eine richtige Entscheidung, weil wenn ihr was aus dem Programm nehmt, wird es Leute geben, die regen sich drüber auf, was man nachvollziehen kann. Und andere regen sich drüber auf, wenn es im Programm bleibt. Also man findet da nie den Königsweg. Und also ich habe da in dem Buch, ist jetzt vielleicht hier so ein bisschen zu ausführlich, aber auch so ein paar Abwägungskriterien niedergeschrieben und auch ein paar Alternativstrategien. Also eine kann ich mal verraten. Wenn man einen Song liebt, kann man ja mal die Coverversion davon hören oder so, um sich mal von der Person zu distanzieren kurz. Aber also ich finde auch grauenhaft, wirklich grauenhaft, was im Kontext von Michael Jackson sehr glaubwürdig berichtet wird in gewisser Weise. Gleichzeitig ist das Teil meiner Identität. Ich war sehr, sehr jung, habe die Musik gehört und dass ich jetzt nie wieder Michael Jackson höre oder mich damit nicht beschäftigen will, das geht mir zu weit. Also in diesem, das ist jetzt eine persönliche Entscheidung, trenne ich doch zwischen Werk und Person.
Ja. Würde mir auch schwer fallen, auf die Musik von Michael Jackson zu verzichten.
Sehr gut, da sind wir uns einig.
Kommen wir mal zum Gegenteil von True Crime in der Musik, zu Stars, die echte Vorbilder sind oder sein können für uns, weil sie sich durch Schwierigkeiten gekämpft haben, durch schwierige Lebenssituationen, Hindernisse überwunden haben oder in was Gutes sogar verwandelt haben. Beispiel wäre zum Beispiel Fleetwood Mac.
Ja, Dreams ist entstanden in einer Zeit, als eigentlich die ganzen Beziehungen in der Band auseinandergebrochen sind und die haben aus dem Schmerz etwas Positives gemacht. Die haben daraus Kreativität gezogen und ich glaube, viele, die uns gerade hören, lieben dieses Album, ja, und hören das vielleicht immer noch und die schöpfen dann Kraft daraus. Und das ist das Tolle an Balladen und mal wieder einer Musik an sich. Musik tut uns eigentlich immer gut. Also man geht davon aus, Musik ist die einzige Droge, die keine Nebenwirkungen hat. Und wenn wir selber Liebeskummer haben, wenn uns mal nicht so gut geht, dann können wir, wenn wir wollen, aktive Musik hören, die haut uns so ein bisschen raus. Wir können dann aber auch so Balladen hören, wie zum Beispiel vom Album Dreams, weil sie uns ein bisschen das Gefühl geben, verstanden zu werden. Und die Musik drückt ja auch manchmal etwas aus, was mit Worten gar nicht wiedergegeben werden kann. Also irgendeine Magie liegt in diesen Songs drin. Und bei dem Album von Fleetwood Mac finde ich so wunderschön, dass die so ganz subtil mit Vibraphon-Sounds gearbeitet haben, die sich auch von den Frequenzen wieder wunderschön aufschwingen. Und ja, also das ist ein ganz, ganz tolles, positives Beispiel, wie man aus einer Krise etwas Gutes machen kann.
Ja, oder Geldnot zum Beispiel in was Positives verwandeln kann. Ja, das ist die Geschichte, die du im Buch erzählst, wie Brian May zu seiner roten Gitarre kam.
Ja, ach ja, das ist, da kriege ich selber immer wieder Gänsehaut. Der wollte so gerne eine E-Gitarre haben, aber das Geld war nicht wirklich dafür da. Und dann haben Vater und Sohn in den 60er Jahren gesagt, dann bauen wir jetzt selber eine Gitarre. Und Brian May hat das erst vor kurzem, also jetzt nicht in den 60er, 70ern, sondern erst vor ein paar Jahren mal so richtig ausführlich veröffentlicht. Es gibt sogar Baupläne zu der Gitarre. Vater und Sohn haben dann einen Bauplan für eine Gitarre entworfen und dann hatten sie auch nicht so viel Geld für Materialien. Und dann haben sie aus dem Haushalt Sachen genommen, die so rumlagen. Und in der Gitarre, die eigentlich fast auf allen Hits von Queen zu hören ist. Die nennt sich Red Special, also diese rote Gitarre. Wurden Teile verbaut von einem alten Kaminofen, Teile von einem von seinem Kinderfahrrad von Brian May. Und kennst du diesen Tremolo-Hebel von einer E-Gitarre, wo man mal diese Vibrato-Sounds erzeugen kann? Das ist teilweise eine Stricknadel seiner Mutter.
Nein.
Und Brian May sagte neulich noch in einem Interview, als er gefragt wurde, ja, sie sind doch Multimillionär, warum haben sie sich nicht 100 Gitarren gekauft, meinte er ganz trocken, ich sammle keine Gitarren, ich sammle aber Star Wars Figuren. Und er spielt die bis heute noch, die Red Special. Und das hat er mit seinem Papa gebaut. Ja, und dieser Mangel hat dazu geführt, dass auch dieser eigenständige Sound von Queen entstanden ist, weil die haben sich nämlich damals gesagt, dann bauen wir jetzt die beste Gitarre, die es gibt, und dann haben die mehr Bünde eingebaut als eine Fender Stratocaster, und darum kam Queen Gitarrist Brian May noch höher mit den hohen Tönen, und ja, wundervoll.
Finde ich eine tolle Geschichte, genauso übrigens wie die von Django Reinhardt.
Ja, das ist auch sehr berührend. Ist ja ein belgisch-französischer Jazzgitarrist gewesen, und er hatte einen schlimmen Unfall. Beim Brand hatte er dann eine verletzte Hand danach. Und aus diesem Problem, aus dieser Einschränkung, hat er dann eine eigene Spieltechnik an der Gitarre entwickelt. Was Ähnliches gibt es auch bei Wes Montgomery. Der hat eine Jazz-Gitarrentechnik entwickelt, wo er mit dem Daumen sehr sanft zupft, und das hat Millionen Gitarristen inspiriert. Er hat übrigens auch erst mit 19 angefangen, Gitarre zu spielen, also nicht mit 5, 6 Jahren oder so. Und man dachte, oh, wie kam er denn auf diese Idee, diese schöne, gedämpfte Spieltechnik zu entwickeln? Und er hat es mal erzählt, seiner Frau war es im Haus zu laut, wie er Gitarre gespielt hat. Und darum musste er sich einmal in den Dachboden verdrücken, und dann war es hier immer noch zu laut. Und dann hat er mit dem Daumen sanfter gespielt. Und also ich weiß nicht, was noch Beschwerden von Ehefrauen so auswirken können, aber das hat auf jeden Fall eine neue Jazz-Stilistik miterfunden.
Herrliche Geschichten. Danke, Markus, für dein Kommen und die tollen Geschichten, die du erzählt hast. Ich habe auch ein kleines Dankeschön für dich.
Jupiter 8?
Leider nicht, tut mir leid. Es ist nicht ganz so wertvoll, aber es kommt von Herzen. Da du Vinyl sammelst, bekommst du von mir diese 6 Retro-Vinyl-Tassenuntersetzer und zum Draufstellen eine SWR1.
Dankeschön, das ist ein ganz tolles Geschenk. Vielen lieben Dank, und ist noch gar nicht Weihnachten. Danke sehr.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.